Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
Ich über was ganz anderes rede. Ein Thema, das werdet ihr jetzt lustig finden erstmal, weil wenn man mich mit meiner Leibesfühle betrachtet, dann muss man schon schmunzeln, wenn so ein Typ über Fasten redet. Das heißt ja, Fasten und Beten kenne ich, hätte auch mal fast gebetet. Nee. Eigentlich kommt es raus aus dem Gespräch mit dem Philipp. Vor ungefähr einer Woche, also gestern vor einer Woche, stehen Philipp und ich da und sehen Axel zu, wie er was schafft. Es war sehr schön. Guck immer gern zu, wenn andere was machen. Und wir kamen so ins Gespräch und Philipp hat was rausgehauen, was mich bewegt hat. Und hat gesagt, hey, als Jesus noch 40 Tage Faste, Hunger gehabt hat, das war kein normaler Hunger, das war ein geistlicher Hunger. Und das hat mich berührt. Und ich habe gesagt, er hat recht. Weil man liest so darüber, ne? Matthäus 4, Jesus ist gerade getauft worden und dann führt ihn der Geist Gottes in die Wüste und er fastet 40 Tage lang. Und dann heißt es so lapidar und dann hat er Hunger. Und die meisten sagen, das kann ich mir vorstellen. Und wenn du sagst, das kann ich mir vorstellen, sag mir das genau eins, du hast noch nie 40 Tage gefastet. Weil je nachdem, wie du physisch veranlagt bist, wenn du fastest, duscht, bei mir ist es so zwischen Tag 3 und Tag 5, dass kein Hungergefühl mehr da ist. Wenn man länger fastet, hört der Hunger auf. Und wenn es gut läuft beim Fasten, dann erlebt man eigentlich ein höheres Energieniveau erstmal. Man wird etwas schneller müde, braucht längere Erholungsphase, aber man fährt eigentlich ein normales, wenn nicht sogar zeitweise etwas erhöhtes Energieniveau. Warum? Naja, die meisten Leute, die mal unterwegs sind, so, ich meine, ich kenne diese Hungerhake, die zusammenklappen, wenn sie eine Mahlzeit auslassen, aber von denen gibt es auch nicht so viele. Wenn man normal ernährt ist, hat man Reserve. Manche mehr als andere. Und ungefähr 30% unserer Energie geht schon allein fürs Verdauen drauf. Wenn du gar nicht verdauen musst, gibt es dir erstmal einen Energieschub. Diese 30% stehen ja zur Verfügung auf einmal. Weil die Energie jetzt aus der Reserve gezogen wird und so, und man fühlt sich richtig gut. Jetzt nach 40 Tagen Faste, und ich habe das ein paar Mal gemacht, nach 40 Tagen Faste bin ich ungefähr Pi mal Daumen 15 Kilo leichter. Das bringt schon mal was. Weil 15 Kilo, das ist mal anderthalb, zwei Kastensprudel, oder? Sowas in der Art. Die man halt nicht mehr mit sich rumträgt. Das ist eine gute Sache, ihr Leute. Deshalb fastet man nicht, sonst ist es einfach nur abnehmen. Aber nach 40 Tagen Faste hat man keinen Hunger. Man hat sich eingegruft. Und für mich, ich weiß noch einmal, am Ende von so einem 40 Tage Faste ging es mir so gut, dass ich so Jesus gesagt habe, hey Jesus, man kann ja mal ausprobieren, wie lange das noch geht, ne? Wie lange man das noch pushen kann. Und ich weiß noch, das war Tag 39, wo ich Jesus diesen Vorschlag gemacht habe. Man kann ja mal noch hoch oder so dranhängen. Und Jesus sagt mir, Erich, wenn ich 40 gesagt habe, meine ich 40, dann sind 41 genauso ungehorsam wie 39. Und ich war erinnert daran, warum ich gefastet habe. Weil es ein Gehorsamsschritt ist, weil Gott mir gesagt hat, ich soll das machen. Und nicht darum, dass ich beweise, was ich kann. Ich habe dieses Fasten nach 40 Tagen gebrochen. Warum? Weil es absolut nicht angeht, Jesus Herr zu nennen und dann nicht zu machen, was er sagt. Da hat Jesus mal so einen Spruch gelassen, was nennt ihr mich Herr, Herr, und dann macht er nicht, was ich sage. Ich habe diesen Fasten abgebrochen. Aber ich kann euch sagen, wenn man längerfristig fastet, je nachdem, wie dein Körper veranlagt ist, aber nach ein paar Tagen hast du keinen Hunger mehr. Und auch nach 40 Tagen hast du keinen Hunger. Da heißt aber, jetzt hat er ja auf einmal Hunger. Und in dieser Situation, wo Jesus Hunger hat, kommt der Teufel und sagt, wenn du Gottes Sohn bist, sollte das doch kein Problem sein. Hier, nimm einen Stein, machen Sie Brot, läuft. Und jetzt kommt ein bisschen die King Lutz Übersetzung. Und ich höre Jesus, wie er sagt, Alter, du verstehst das falsch. Du versuchst mir einzureden, dass den Hunger, den ich habe, eine physische Sache ist. Aber es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes ist. Du verstehst meinen Hunger falsch. Ich habe nicht Hunger nach Brot. Ich muss die Stimme meines Herrn hören. Ich muss Gott hören, wie er zu mir spricht. Das ernährt mich. Das ist der Hunger, den ich aufgebaut habe. In 40 Tagen nichts esse. Weil was passiert denn, wenn man fastet? Wir sind dreieinig gewesen, ihr Leute. Wir sind Wesen aus Geist, Seele und Körper. Jetzt unser Körper ist dran gewöhnt, sich zu melden, wenn er was braucht. Hunger ist immer ein Zeichen für Mangel. Heute Morgen liege ich mit meiner Tochter im Bett, sie kuschelt so ein bisschen mit mir und auf einmal macht's. Und sie meint, Papa, hast du Hunger? Und ich sage, ja, ich kann was frühstücken. Warum? Der Kollege hat sich gemeldet. Der Körper meldet sich, wenn er Mangel anzeigt. Normal. Und dann haben wir das Gefühl, ich muss diesen Mangel stillen. Kühlschrank. Meckes. Und unsere Seele meldet sich auch ganz schnell. Ablenkung, Spiele, Fernseh, Entertainment. Oh, ich brauche was zum Runterkommen. Das sind die zwei Teile von uns, Seele und Körper, die schreien uns an, wenn sie einen Mangel haben. Unser Geist flüstert. Und dieses Flüstern unseres Geistes wird übertönt durch das Schreien des Körpers und der Seele. Was machen wir, wenn wir fasten? Und Fasten, ihr hört, Fasten ist eine vergessene Kunst. Weil für die erste Christen war es eine Selbstverständlichkeit. Die kommen raus aus einer Kultur des Fastens. Jude, die ihren Glaube ernst genommen haben, haben im Normalfall 2 Tage die Woche gefastet. Für sie war Fasten ein Lebensstil. Und als Jesus angesprochen wird darauf, warum seine Jünger nicht fasten, sagt er, weil der Bräutigam da ist, macht keinen Sinn. Er sagt, aber wenn ich weg bin, werden sie fasten. Und wisst ihr was? Das haben sie auch gemacht. Wir lesen da wenig drüber. Aber das war ein gegebenes Ding im Neuen Testament, dass man gefastet hat. Wir haben es vergessen, weil wir auch die Dynamik dahinter nicht mehr verstehen. Was passiert denn beim Fasten? Mein Körper meldet sich. Und wenn ich faste, sage ich meinem Körper, lieber Körper, ich mag dich, ich wasche dich, aber regiere du hier nicht. Nein, du bestimmst jetzt nicht, was ich mache. Du wirst dich unterordnen. Jetzt Regierung im biblischen Sinne heißt nie Unterdrückung. Heißt immer Fürsorge, Versorgung, sich drum kümmern. Aber der Heilige Geist gibt Zeugnis unserem Geist. Die Andockstelle für den Geist Gottes in unserem Leben ist unser Geist, nicht unser Körper, nicht unsere Seele. Deshalb muss unser Geist regieren über Körper und Seele. Und das sind die Versorgungslinien, die Gott aufmacht. Die wirst du nicht erfahren, wenn dein Körper bestimmt, wie du versorgt wirst. Der muss lernen, sich unterzuordnen. Und der schreit dich an, die ersten paar Tage. Essen, essen, Mangel, essen. Und schreist ewig zurück. Nein. Und was passiert? Der Körper lernt, still zu sein. Und dich nicht mehr abzulenken. Dann kommt die Seele hinterher. Wenn so ein bisschen der Körper, die Kraft, die Konzentration und so runtergeht, dann kommt die Seele hinterher und die ganze Sache kommt hoch. Wie man so gerne unter Kontrolle hält. Aber Kontrolle kostet Kraft. Und auf einmal kommt die Seele hoch und all das Zeug, das man so schön unter Verschluss hält, fliegt dir um die Ohren. Ich habe gedacht, ich wäre ein friedlicher Typ. Und dann habe ich einen Führerschein gekriegt. Wenn ich eine Woche gefastet habe, ihr Leute, wollt ihr mit mir nicht im Auto hocken. Weil die Selbstkontrolle in der Verbalisierung meiner Gefühle ist dann nicht da an dem Level, wo sie sonst ist. Das heißt, das ist die Zeit, wo auch im Sommer auf jeden Fall die Fenster oben bleiben. Man soll ja nicht hören, was ich da drin sage. Und die Seele kommt und meint, aber ich habe ein Recht und ich brauche und ich brauche und ich brauche und einen Mangel und ich brauche und ich brauche. Auch das kommt hoch beim Fasten. Bis man an dem Punkt ist, dass man der Seele gesagt hat, Seele, ich mag dich, ich kümmere mich um dich, aber regiere du hier nicht. Du bestimmst nicht meine Entscheidung. Und wenn man an einem Punkt ist, dass sowohl die Seele als auch der Körper leiser werden, hört man auf einmal das Flüstern des Geistes. und spürt den Hunger, der da ist. Spürt den Hunger, den Mangel, den man im Geist hat. Warum? Weil man deinen Schreihals mal gesagt hat, du hältst jetzt das Maul. Und Jesus geht aus der Situation raus. Matthäus 4. Und beschreibt in Matthäus 5, ein Kapitel weiter, was Hunger wirklich ist. Und er sagt, selig sind, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Denn sie werden satt werden. Wieso Hunger nach Gerechtigkeit? Das erklärt uns Paulus im Römerbrief, wo er sagt, das Reich Gottes ist nicht Esse und Trinke. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Was bringt uns Faste? Was bringen uns diese Diszipline? Wir bringen unseren Geist in einen Platz, wo er die Herrschaft übernimmt, über Seele und Körper. Wir fangen an, den Mangel, den Hunger unseres Geistes wahrzunehmen. Und das ist ein Hunger nach dem Reich Gottes, dass es kommt. Es ist ein Hunger nach dem Rede Gottes. Es ist ein Hunger nach der Gerechtigkeit Gottes, dass sie kommt. Und darauf, auf diesem Hunger, liegt die Verheißung, dass wir satt werden. Auf diesem Hunger liegt die Verheißung, dass wir satt werden. Und wisst ihr was? An diesem Punkt wird unsere Seele versorgt. An diesem Punkt wird unser Körper versorgt. Weil das die Versorgungslinie ist, die Gott aufmacht. Aber die geht erst auf, wenn du anfängst, deine Seele und deinen Körper nicht auf anderem Weg zu versorgen. Aber ich habe es doch so schön im Griff, wenn ich heimkomme und runterkommen will, ein schönes Glas Wein und noch ein bisschen Fernsehen gucke. Und dann komme ich runter und dann, hey, das ist gar nicht schlecht. Aber wisst ihr was? Das stillt deinen geistigen Hunger nicht, den du nicht wahrnimmst, weil du betäubst mit allem anderen. Das ist keine Rundumversorgung, das ist eine Einzelversorgung. Und so haben wir unsere Kompensationsmechanismen aufgebaut. Für den einen ist es eine, für das andere ist es andere. Und die Frage, die sofort hochkommt bei so vielen ist, oh, darf ich dann mit, was darf man da noch? Das ist nie die Frage, was man darf. Paulus im 1. Korinther so beschreibt, er sagt, ich darf alles. Wenn du mich fragst, was man darf, alles. Aber man darf doch nicht, man darf doch niemand hauen oder so, man darf mal falsch sein. Ja, ich habe mal im Griechischen nachgeguckt, was alles bedeutet. Bedeutet alles. Paulus sitzt jetzt hier frech und sagt, was ich darf, alles. Und dann schiebt er hinterher, aber nicht alles bringt mir was. Das heißt, den Unterschied, den Paulus macht, ist nicht, was darf ich nicht, sondern was bringt mir was. Ich will die Dinge tun und da investieren, wo es mir was bringt, Reich Gottes technisch, in meiner Beziehung zu Jesus, dadurch in der Mission, den Himmel auf die Erde zu bringen. Was bringt mir da was? Das ist die Frage. Es ist nie die Frage, was ich darf. Was darf ich denn? Alles. Du meinst, auch frech sein zu dir? Ja, was bringt da nichts? Echt? Die Frage ist nicht, was wir dürfen, ja Leute. Falsche Frage. Die Frage, die wir stellen müssen, ist, was bringt mir was? Mir ist alles erlaubt, aber nicht alles bringt mich weiter. Ich investiere in die Dinge, die mich weiterbringen. Die letzte heilige Kuh, die ich geschlachtet habe, bei mir, Handyspiele. Oh, es lenkt mich ab, es bringt mich ein bisschen runter, tut mir gut, tut mir, wenn man sowas, irgendwas so Sinnloses macht, tut es auch, und das ist wirklich bei mir so, tut nochmal mein Aufmerksamkeitslevel in dem Gespräch, wenn ich gerade müde bin, ein bisschen hochhole. Dann war ich aber immer so frustriert, wenn ich feststelle, mittags um zwei, Akku ist leer. Dann so nach uns, das Problem habe ich so gelöst, ich habe mir einfach eine Powerbank gekauft. Krieg mal alles in den Griff. Und wisst ihr was? Das darf man nicht, natürlich darf ich das, wer will mir das verbieten? Aber ich habe festgestellt, das bringt mir nichts. Ich höre auf das Schreien meiner Seele und lenke die ab. Und das bringt mir nichts. Also habe ich die Spiele runtergeschmissen und komischerweise. Ich gucke abends auf mein Handy, es ist noch 75% Akku. Auch so kann es laufen. Und wir haben so unsere Mechanismen, durch die wir uns ablenken, unsere Seele, unseren Körper befriedigen, weil die Teile von uns, die schreien, wenn sie einen Mangel haben. Faste bedeutet, sich Zeit zu nehmen, die Sache abzustellen, damit das Flüstern des Geistes durchkommt und uns zeigt, wo da der Mangel ist. Geistigen Hunger zu entwickeln, der uns zeigt, ich brauche mehr des Reden Gottes. Ich muss mehr vom Reich Gottes um mich herum sehen. Dann bin ich versorgt. Das bringt euch Faste. Und ich sage euch eins. Die heilige Kühe, von der Milch wir uns genährt haben, die müssen geschlachtet werden und nicht auf die Grill geschmissen. Weil wenn ihr sagt, ja, schlachtet die heiligen Kühe und macht ein Barbecue draus, dann habt ihr das, was sie euch, wie diese Kühe, heiligen Kühe euch dienen, nur verändert. Ich tue Fernsehfaste. Ich gucke jetzt 3 Wochen kein Fernsehen. Ich habe diese heilige Kuh geschlachtet und Barbecue draus gemacht, weil jetzt spiele ich Computer. Wisst ihr, wann der Hunger wirklich hochkommt? Wenn man so eine heilige Kuh schlachtet und auf den Altar legt. Weil das Charmante beim Altar ist, es riecht wie gegrillt, aber du kriegst es nachher nicht zu essen. Und dessen Geruch vom Opfer in die Nase zu haben, dann tropft der Zahn. Jetzt meldet sich der Hunger. Jetzt meldet sich der Hunger. Und es ist nicht, Faste ist kein Verzicht. Faste ist ein bewusstes, sich auf was anderes konzentriere und alle Störung abzuschalten. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ja Leute, das ist was Wunderschönes. Der Weg dahin ist nicht der angenehmste. Aber wenn man dann spürt in so einer Fastenzeit, wie die geistige Antenne hochgehen und man Jesus auf einmal besser wahrnimmt, seine Stimme klarer hört, von ihm berührt wird, das sind die Momente, da würde ich alles dafür geben. Da würde ich alles dafür geben, weil schöner wird es nicht. Schöner wird es nicht. Wird gleich ein sehr gefährlicher Aufruf machen. Eine Sache, die Gott mich mal gebeten hat, auf den Altar zu legen. Und ich glaube, das war für mich bis jetzt das Schwerste. Gott hat mal sehr klar zu mir gesprochen und hat mir gesagt, Erich, würdest du mir deine Musik geben? Wenn ich es möchte, würdest du aufhören, Musik zu machen? Und das war für mich zu dem Zeitpunkt unglaublich hart, weil es war auch, ich war gerade ein Jahr, anderthalb so richtig im Worship eingestiegen. Und habe den Unterschied kennengelernt, was es heißt, einfach nur Musik zu machen und was es heißt, anzubeten mit dem Instrument. Und dazu muss man sagen, ich bin kein Sänger. Ich singe auch ganz gern. Aber wenn es darum geht, dass meine Seele einen Ausdruck findet und ich Gott anbete, das passiert viel mehr über meine Finger wie über meine Stimme. Wenn ich für mich zu Hause anbete, dann singe ich normalerweise nicht, ich spiele. Das ist meine Anbetung, die ich bringe. Und in so einer Situation dann von Gott zu hören, Erich, würdest du mir deine Musik geben? Würdest du aufhören zu spielen? Damit habe ich gekämpft. Aber eine Sache habe ich damals schon kapiert gehabt. Gott meint es immer besser mit mir, als ich selbst mit mir meinen könnte. Und glaubt mir, ich kann es ziemlich gut mit mir meinen. Gott kann da immer noch einer draufsetzen. Sein Plan für mich ist immer besser als mein eigener. Also habe ich meine Instrumente verschenkt, habe sie weggeschlossen und habe aufgehört. Ich habe aufgehört zu spielen, ich habe aufgehört zu singen. Es war in der Zeit, da war Teil meiner Aufgabe, in der Jüngerschaftsschule Worship zu leiten. Und ich musste mich daran gewöhnen, Worship zu leiten, ohne dabei zu singen oder zu spielen. Was kein Problem ist, wenn du gute Musiker hast, was ein Riesenproblem ist, wenn die nicht spielen können. Und ich bin monatelang da durchgegangen, bevor Gott es mir zurückgeschenkt hat. Aber da war es was ganz anderes. Aber ich kann euch aus Erfahrung sagen, egal welche heilige Kuh wir schlachten und auf den Altar legen, wir werden immer rauskommen mit einer tiefen Dankbarkeit, dass Gott so gut zu uns ist und uns so freigesetzt hat. Und aus dem Gedanke raus möchte ich einen sehr gefährlichen Aufruf machen. Wir haben alle in unserem Leben für uns selbst die größte tote Winkel. Die meisten solche Dinge wissen wir gar nicht. Ich hatte bis vor ungefähr 3-4 Wochen überhaupt kein Problem mit Handyspielen. Bis es mir auf einmal aufgefallen ist, jetzt habe ich was gewusst, dann habe ich es ausprobiert. Habe mir gesagt, 2 Wochen lang tue ich jetzt mal nichts mehr machen. Und habe gemerkt, das geht mir eigentlich viel besser, wenn ich es nicht mache. Und dann habe ich gesagt, das mache ich einfach nicht mehr fertig. Wir wissen diese Dinge meistens nicht. Wenn er sagt, ich will mehr geistigen Hunger. Ich will, dass das, was meinem... Hunger ist ja nichts Schönes, aber Hunger ist, das zeigt dir etwas an, es zeigt dir einen Mangel an. Ich will den Mangel meines Geistes kennen, weil ich dann auch da investiere will, dass genau dieser Mangel behoben wird. Aber um diesen Mangel kennenzulernen, werden wir andere Sachen zum Schweigen bringen müssen. Und ich würde gern für uns beten. dass Gott uns Offenbarung schenkt, was die Dinge in unserem Leben sind, die wir zum Schweigen bringen müssen. Damit wir überhaupt feststellen, wo der Mangel unseres Geistes ist. Ist ein gefährliches Gebet, weil wenn Gott das macht, ist es meistens erstmal nicht angenehm. Meistens sehen wir Dinge, die uns sehr, sehr wertvoll sind und die uns sehr nahe stehen. Aber wenn man durchgeht, wenn man das loslässt, wenn man Gott da reinlässt, guckt man jedes Mal zurück, da gebe ich euch Garantie drauf, und sagt, das war so der Wert. Ich gebe euch jetzt 5 Sekunden oder so. Bin großzügig, ich mache 10 draus. Überlegt euch, ob ihr das wollt. Dass Gott euch die Dinge zeigt. Dann würde ich euch bitten, mit mir aufzustehen. Und ich stehe ganz bewusst. Ich will, dass Gott mir das weiter zeigt. Und dann werde ich beten, dass Gott uns Offenbarung schenkt. Wenn ihr mit mir so beten wollt, dann möchte ich euch jetzt bitten, aufzustehen. Auch in der Gewissheit, Gott schenkt beides, das wolle uns vollbringen. Und Jesus, du siehst, wer alles steht. Und Jesus, wir wollen den Mangel unseres Geistes kennenlernen. Wir wollen den geistigen Hunger entwickeln und darauf fokussieren. Ein Hunger, dich zu hören, ein Hunger nach der Gerechtigkeit deines Reiches, ein Hunger nach dir. Und so bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du auf jeden kommst, der jetzt steht, dass du auf jeden kommst und Offenbarung gibst, wo die heiligen Kühe sind, die auf der Altar gehören, wo die Dinge sind, die wir zum Schweigen bringen müssen, damit unser Geist Raum bekommt und wir diesen Mangel wahrnehmen. Und danke, Herr, dass du beides in uns wirkst, das Wolle und das Vollbringe. Danke, dass du uns nicht nur die Dinge zeigst, sondern auch eine klare Handhabe gibst und uns durchleitest. Und danke, Herr, dass wir rauskommen werden mit einer größeren Nähe zu dir, einem größeren Hunger nach dir und eine bessere Versorgung von dir. Amen.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist. Lieber, ich erhebe